Liebe Gemeinde, diese Personen, die oft tragische Personen sind in der Passion Jesu, denken wir nur an Pilatus. Was für eine tragische Figur. Keinen Grund zur Schuld fand er, aber wegen der Gunst und dem Ansehen vor dem Volk, vor der Masse, hat er ihn dann doch verurteilt. Oder denken wir an die tragische Person Petrus, über seine falsche Selbsteinschätzung, die wir so gut verstehen, aus begeisternder Liebe für Jesus, dieses Versprechen, ja, dass ein Versprecher war. Denn er hat ihn dann doch verraten. Jesus kennt uns, dich und mich, viel besser als wir uns selbst. Und deswegen stelle ich mir Jesus auch sehr verständnisvoll vor, wenn er mit diesen tragischen Personen zu tun hatte. Sein Gesicht voller tiefen Erbarmen für diese Menschen, die oft nicht wissen, was sie da tun. Einer dieser tragischen Personen ist auch Judas. So interessant und immer noch aktuell, dass moderne Schriftsteller von heute immer noch Bücher schreiben oder immer wieder neue Theaterstücke entwerfen um diese Person. Judas, der uns in diesem Abschnitt von eben so begegnete, dass er entgegen der verströmenden, hingebenden Liebe einer Frau, die für viele Männer sehr sentimental wirken mag, der im Gegensatz berechnende, eiskalte, sittliche, moralische Geldzähler, der kein Verständnis hat für eine Liebe, die nicht berechnet, was sie tut, und dabei gar nicht merkt, was uns Johannes als Evangelist aufschreibt, dass er sich tief im Widerspruch befindet. Denn er selber ist habgierig, er selber wollte gar nicht so viel diese übliche Sitte, wie es damals Rabbis mit ihren Jüngern, nicht nur Jesus war da als einer unterwegs, wie es üblich war, dass eben die Jünger, einer hatte die Kasse, das war Judas, und damit wurde gekauft, eingekauft für die nötigsten Dinge, die man so brauchte, um unterwegs zu sein, Essen, aber auch es wurde Geld gegeben für die Armen, denen man begegnete. Und Jesus und Judas war nun der Kassenwart unter den Jüngern. Und Johannes lässt uns wissen, er war selber jemand, der nicht gerne gab, sondern der dieses Amt ganz gut verwaltete, weil er auch gerne an sich hielt. Was ist passiert? Lazarus war kurz vorher auferweckt worden und Maria und Martha, wir kennen sie schon aus anderen Begebenheiten, Jesus ist gerne bei ihnen vorbei und Martha hat Jesus dann gut bekocht. Maria wird aber gelobt, weil sie ihm zuhört. Jesus ist wieder einmal in Bethanien und jetzt wollen sie ein Festessen machen, aus Freude und Dankbarkeit für das neue Leben, das Lazarus noch einmal geschenkt war. Und es wird ausdrücklich gesagt, Lazarus war dabei. Und wir erleben dieses Festessen. Viele Leute waren wohl eingeladen und plötzlich diese, wir würden sagen, wie unschicklich diese Liebesbekundung von Maria. Nicht, wie es wohl üblich war, aufs Haupt, sondern die Füße, einer der verachtetsten Körperteile der Juden, bei den Juden Staub bedeckt und immer wieder schmutzig geworden. Die Füße werden mit Öl begossen, einem teuren Öl, wenn man rechnet, ungefähr ein Denar ist ein Tageslohn von damals gewesen, vergleichbar mit einer Mark von heute ungefähr. Und Sie müssen sich vorstellen, 300 Denare teures Nardenöl. Ein aus Indien eingeführtes Gewächs, Baldriangewächs, aus dessen Wurzel das stark duftende Öl gewonnen wurde. Und dieses Öl, wahrscheinlich schnell aus ihrem Schlafzimmer geholt, zerbrach sie die Flasche und schüttete es aus, um Jesus zu zeigen, du bist mir das teuerste wert, was ich besitze. 300 Tageslöhne von damals ungefähr. Also fast ein Jahresgehalt. Und Judas, wir können ihn verstehen, er rechnet und sagt, was hätte man damit alles tun können? Und jetzt läuft es da über die Füße. Aber so sind die Frauen und so sind die Männer vielleicht. Gestern konnte man das auch in unserer Gemeinde fast so ein bisschen beobachten. Um 8:30 sitzen die Männer im Männerfrühstück unter sich, unter den Fragen der Politik auf dem Weg zu einem neuen Europa. Und später dann treffen sich ein paar Frauen und es ging um Parfum und Kosmetik. Aber die verströmende Liebe von Maria fragt nicht nach dem, was jetzt wichtig wäre im moralischen und sittlichen Sinn. Sie denkt nicht einmal, wie das wirkt, was sie da tut, sondern sie zeigt ihre Liebe zu dieser Person, der sie so viel verdankt. Mit dem eigenen Haar, nicht mal mit einem Tuch, wischt sie das Öl von seinem Fuß. Sie will rückhaltlos ehren und rückhaltlos zeigen, du bist mir alles wert. Liebe rechnet nicht, das wissen wir. Die Welt lebt auch in dieser Gemeinde, von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht, das wissen wir. Aber wir sind gefragt nach unserem Motiv. Wenn wir so lieben, dann lesen wir hier, wird das Haus von einem Duft erfüllt. Ich werde nie vergessen, wie ich las, was ja auch mich bewegt, als Verkündiger von Missionaren, die in Indien waren und die einfach keinen Zugang zu diesem Volk fanden, die einfach es schwer hatten, den Hindus, die an fast alles glauben können, die auch noch Jesus irgendwie einbauen können in ihre Religion, die nicht sehr konturenhaft ist. Und sie gingen damals tatsächlich zu Gandhi, ausländische Missionare, und haben Gandhi gefragt, sag mal, was können wir tun, Mahatma Gandhi, um dieses Volk für Jesus zu gewinnen? Und Gandhi pflückte eine Blume, so ist es überliefert, und hielt sie hin und sagte, was tut die Blume? Sie duftet. Gehen Sie hin und duften Sie, meine Herren. Gehen Sie hin und duften Sie. Also das, was sich um uns verbreitet an Atmosphäre, an Stimmung, an Empfinden, wie wir auf unsere Umgebung wirken, einfach so, dadurch, wie wir unsere Liebe zu Jesus zeigen, das wirkt auf andere Menschen, auch auf die Kritiker, Auch der Kritiker Judas hat den Duft im Haus gerochen. Aber ist das jetzt nicht doch zu simpel? Hat Judas nicht doch recht? Wir lesen, wenn wir weiterlesen in Johannes Evangelium, dass Judas kurz danach nochmal eine besondere Beziehung zu Jesus hat. Jesus kritisiert ihn ja hier und sagt, lass sie in Ruhe, sie hat ein gutes Werk an mir getan, und er deutet es geheimnisvoll auf noch etwas ganz anderes, auf die Salbung während dem in Bezug auf das Begräbnis. Sie wissen, dass die Frauen am Ostermorgen ja nicht gekommen sind, um den Auferstandenen zu begegnen, sondern um den toten Leichnam wieder zu salben, damit er duftet. Und Judas, er ist eine tragische Figur. Wir haben uns am Freitagabend im Prochristkreis drüber unterhalten. Vielleicht war er bereit, wieder für Geld Jesus zu verraten, weil es ihm nicht nur um das Geld ging, das wäre zu oberflächlich. 30 Silberlinge, 84 Mark. Aber Jesus war ihm bestimmt mehr wert. Judas war 3 Jahre mit ihm gegangen und vielleicht hatte mein Vater damals was entdeckt, als er sagte, von ihm habe ich das. Vielleicht war Judas bis zum Schluss ein Zweifler geblieben. Ist er es wirklich? Ist er es wirklich der verheißene Messias? Aber auf der anderen Seite hätte dann Judas an seinem Bild von Jesus festgehalten, an seiner Vorstellung von einem politischen Messias, an seinem Rahmen, in den Jesus reinpassen musste, um dass er ihn gut finden könnte. Und er hätte dann mit diesem Verrat vielleicht Jesus auf die letzte Probe stellen wollen, ihn quasi zwingen wollen, Gewalt anzuwenden und sich endlich nicht nur vor der breiten Volksmasse, sondern vor den entscheidenden Leuten des Staates und der Religion, vor dem Hohen Rat, der jüdischen Schriftgelehrten, dem Sanhedrin und den Römern zu beweisen als der, der die Macht hat. Endlich einmal Jesus so in die Enge treiben, könnte ich mit diesem Verrat, dass er einfach jetzt ein überwältigendes Beispiel seiner Macht zeigen muss und endlich vielleicht in einem Riesenaufstand die ganzen versammelten Juden nun zu einer Revolte gegen die römischen Machthaber anzettelt. War Judas vielleicht so verzweifelt, dass er meinte, mit diesem Weg Jesus zwingen zu können? Da gibt es diese dramatische Stelle im 13. Kapitel von Johannes. Jesus hatte gerade wieder einmal einen Streit unter den Jüngern geschlichtet. Wer ist der Größte unter uns? Wer ist der beste Jünger? Wer ist der frommste Nachfolger? Und Jesus sagte, so sollt ihr nicht miteinander umgehen. Der Größte sein will unter euch, der soll euer größter Diener sein. Und dann hat er ihm die Füße gewaschen und hat ihnen ein Beispiel gegeben, das sie zutiefst erschüttert hat. Wieder die Füße, den wir eben schon gehört haben. Und nicht den Kopf. Und dann war Jesus traurig und wir lesen, dass er tatsächlich durchblicken lässt. Einer unter euch wird mich verraten. Und sie alle kennen es. Es hängt in vielen Wohnungen, auch in diesem Ort, manchmal aus unechtem Blech. Es gibt aber auch die wertvolleren Ausgaben. Das berühmteste Gemälde, eines der berühmtesten Gemälde der Welt, von einem der berühmtesten Künstler dieser Welt, von Leonardo da Vinci, das Abendmahl. Sie saßen dabei ja wieder einmal zusammen, um zu essen. Essen und trinken und Gemeinschaft haben und zusammen sitzen, das ist in der Bibel gar nicht unwichtig. Und dann sagt Jesus, einer wird mich verraten. Und die Jünger sehen sich an, Leonardo da Vinci hat das gemalt. In verschiedenen Gruppen teilen sie sich auf am Tisch, neigen ihre Köpfe zusammen, stecken ihre Köpfe zusammen. Was hat er gesagt? Einer wird mich verraten? Wer ist es? Bist du's? Bin ich? Sind wir dazu wirklich fähig? Wer unter uns könnte das sein? Und dieses Getuschel, dieses Gespräch fängt Leonardo da Vinci so beeindruckend ein. Und Simon Petrus ergreift die Gelegenheit. Er wendet sich Johannes zu. Johannes, der ganz nah an Jesus sich schmiegte, da hatte Jesus überhaupt keine Probleme damit, dass auch Männer sich zeigen, dass sie sich gern haben. Und er sagte, Johannes, frag du doch mal Jesus, wer es ist. Und tatsächlich, er lehnte sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist's? Und Jesus antwortete, der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen und tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Es ist erschütternd, an dieser Stelle zwei Dinge zu sehen. Einerseits, dass Jesus alles von Judas wusste. Und in dem Moment wusste auch Judas, dass alles bekannt war. Jesus sah ihn an und reichte ihm den Bissen. Wir können nach orientalischer Sitte sogar davon ausgehen, dass er ihm den Bissen in den Mund steckte. Das war eine Höflichkeitserweisung beim orientalischen Gastmahl. Der Gastgeber beköstigt regelrecht die Gäste. Und Judas, ihm muss dieser Bissen im Hals stecken geblieben sein, denn nun wusste er, Jesus weiß alles, was in mir vorgeht. Er weiß alles, was ich vorhabe. Ich bin total erkannt. Und das war vielleicht der letzte Moment, der letzte Augenblick, den Judas noch hatte, umzukehren und zu sagen, Herr, vor dir, ich kapituliere vor dir. Du kennst mich durch und trotzdem erweist du mir deine Liebe. Denn Essen und das Essen reichen heißt ja, ich bin ganz offen für dich. Ich biete dir meine Gemeinschaft an, trotzdem ich weiß, wer du bist. Und deswegen ist es so traurig, dass wir hier lesen, als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Jetzt hat er sich entschieden. Nein, ich bleibe dabei. Ich werde Jesus verraten. Ich bring's fertig. Und Jesus spricht zu ihm, was du tust, das tue bald, das tue rasch, das tue schnell. Und die Jünger, die haben überhaupt nichts verstanden. Sie müssen sich vorstellen, die Jünger haben gedacht, so wie das üblich war, jetzt redet Jesus davon, du, Judas, du hast ja die Kasse, geh schon mal ein bisschen vor jetzt und kaufe ein Passahlamm oder sorge dafür, dass wir dann auch bald am Passahfest zusammen das Gastmahl, das Passahfest feiern können, stand bevor, und vielleicht auch noch mal ein bisschen Geld auf dem Weg an die Armen. Und Johannes lässt uns wissen, niemand am Tisch wusste, was Jesus meinte, als er zu Judas sagte, was du tust, das tue bald. Einige meinten, weil Judas den Beutel hätte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder gib den Armen was. Und es ist unwahrscheinlich, wie Johannes hier abschließt mit den Worten, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Das war nicht nur äußerlich ein bisschen Dunkelheit, das war tiefste Finsternis in Judas. Und dann war er bereit, nicht Passahlamm kaufen zu gehen oder den Armen zu geben, sondern jetzt war er bereit, sogar bis zu den hohen Priestern zu gehen und zu sagen, hier bin ich, einer von den Zwölfen, ich bin bereit, ihn euch zu verraten. Was gebt ihr mir dafür? Wieder ging es um Geld. Geld ist in der Bibel immer gefährlich. Judas hat es ganz bestimmt nicht wegen dem Geld gemacht. 30 Silberlinge, 84 Mark. Ist Jesus 84 Mark wert? Aber Geld spielte eine Rolle. Und die Geldgier machte es ihm vielleicht zumindest leichter, der Versuchung zu erliegen. Deswegen, Geld ist immer gefährlich. Für Geld, das haben wir gestern Morgen im Männerfrühstück auch gehört, tun die Leute alles. Und das neue Europa, wenn die Grenzen geöffnet werden, bringt nicht nur eine Erleichterung, sondern die kriminelle Energie kann unwahrscheinlich leichter durch alles hindurchwirken und alles verschlimmern. Und dann erleben wir Jesus, wie er ganz ruhig bleibt und ganz gelassen weiß, das ist mein Weg. Seltsame Geschichte. Als es dann soweit war, dass Judas erlebte, Jesus reagiert überhaupt nicht, wie ich es mir vielleicht jetzt als Schluss erhofft habe. Er bleibt absolut ruhig. Er lässt sich abführen. Gewaltlos wie ein Lamm zur Schlachtbank. Er unternimmt überhaupt nichts. Er lässt sich foltern, peitschen, mit einem Stock, der die Dornkrone auf dem Kopf festschlagen, sodass das Blut in Strömen läuft. Er unternimmt nichts. Er schweigt. Da ist er so verzweifelt, dass er zurückgeht und sagt, nehmt das Geld bloß zurück, ich habe unschuldiges Blut verraten, es ist Blutgeld. Und einen eiskalten hohen Rat trifft er an. Eine eiskalte jüdische oberste Gerichtsbarkeit, die sagt, wir nehmen das Geld nicht wieder, seh zu, was du damit machst. Und vor lauter Verzweiflung schmeißt er es in den Hof und er vernichtet sich und sein Leben im Selbstmord. Es gibt in diesem Musical Jesus Christ Superstar eine imposante Szene. Da ist Judas einer von heute. Imaginär, in dieser Rockoper wird es auf heute übertragen und man sieht, wie Judas den Jesus beiseite nimmt und ihm sagt, Mensch Jesus, überleg doch mal, du hättest heute kommen müssen. Heute hätten wir die Massenmedien gehabt. Heute hätten wir die großen Fernsehanstalten gehabt. Wir hätten eine Bewegung machen können. Wir hätten unwahrscheinlich was losmachen können. So treten ja manche Evangelisten auf. Der Rasenmäher für Gott oder solche Ausdrücke. Der Mähdrescher Gottes. Und dann hätten wir die Welt im Sturm erobern können. Er versteht überhaupt nichts. Er versteht das Leiden nicht. Was ist mir Jesus wert? Es wäre schlimm, wenn wir uns in der Gemeinde engagieren für Jesus, um uns selbst nur zu steigern, um uns selbst groß zu machen, um eine Position zu erringen, um Eindruck zu schinden, um groß was loszumachen und nicht aus diesem einen einzigen Motiv, das Jesus akzeptieren kann, eine Antwort des Dienstes für ihn aufgrund der Erkenntnis, dass er mir den größten Dienst erwiesen hat, den mir jemals jemand erwiesen hat. Denn das müssen wir nun sagen, was sind wir Jesus wert? Wir sind Jesus alles wert gewesen. Nicht nur den Liebhaberpreis oder so, oder den tatsächlichen Preis. Wir sind Jesus seinen ganzen Einsatz bis zum Tod am Kreuz wert gewesen. Und das Erschütternde ist, jeder von uns, du und ich, wir sind ihm das einzeln wert gewesen. Also, jeder von uns ist Gott einen ganzen Tod am Kreuz wert gewesen. Das ist erschütternd. Und das ist das, warum die Menschen Jesus ablehnen. Sie sagen, so schlimm kann es mit mir nicht stehen, dass ich das verdient habe, dass einer für mich stirbt. So schlimm kann meine Sünde schon nicht sein. Aber Jesus kennt uns besser. Er durchschaut uns durch und durch. Und deswegen am Schluss die Frage, was ist dir Jesus wert und was ist er uns wert? Denn was wir am Anfang gehört haben vom Wochenspruch, er hat uns gelöst mit Lösegeld. Das ist aus dem wirklichen Sklavenmarkt gesprochen. Jesus ist der, der gekommen ist und dich und mich, die wir als Sklaven unter die Sünde verkauft waren, freigekauft hat, vom Sklavenmarkt freigekauft hat, gelöst hat, erlöst hat. Mit Geld? Nein. Nicht mit Geld, sondern, wie es die Bibel sagt, mit seinem teuren Blut. Martin Luther hat es so gesagt: Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. So viel sind wir ihm wert. Den größten Preis, mehr kannst du nicht geben als dich selbst, für den elendesten Sünder, für den stolzesten Ungläubigen. Jesus gab sich ganz für dich und mich. Und was geben wir für ihn? Amen.